Career and Coffee, der Jobcast für euren Wunschjob. Eine Produktion von Career and Competence und der Podcast-Agentur 2hoch2.
Liebe Besucherinnen und Besucher, ich freue mich, dass ich den nächsten Panel, den Panel Nummer 4, anmoderieren darf und auch moderieren darf. Gibt es keine Jobaufteilung. Und zwar zum spannenden Thema Dein Job in Naturwissenschaften und Technik. Und freue mich, dass ich Ihnen wirklich ein ganz hochkarätiges Publikum, nicht Publikum sowieso, aber auch Bühnengäste präsentieren darf. Ja, sie sind auf jeden Fall hochwertig, das ist ganz wichtig. Das sind die Herrschaften, die sich um sie reißen. Und sie erklären Ihnen jetzt auch gleich, warum die Naturwissenschaften erstens einmal Talente wie sie brauchen und warum sie auch so wichtig sind für uns. Zu meiner Linken Herr Dr. Griesberg vom MCI von Innsbruck. Herzlich willkommen. Andreas Doblander von DynaChoice, Geschäftsführer. Nein, aber sagen wir mal, ja, der Karriereweg ist noch nicht zu Ende, gell?
Ja, das kann immer noch passieren, ja, genau.
Aber auf jeden Fall DynaChoice, das ist einmal richtig. Aber wir haben einen Geschäftsführer, und zwar Emir Selimovic von DotByte. Ja. Herzlich willkommen.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich bin leidenschaftliche Podcast-Hörerin, und da ist einer meiner Lieblingspodcasts von Lanz und Brecht. Richard David Brecht ist ein Philosoph und der Markus Lanz ein Journalist im ZDF. Und da ist eine sehr interessante Folge gewesen, nämlich ging es ums Handwerk und wie wir als Europa, im Gegensatz zu China, wie wir es schaffen, dass wir die Energiewende in den Griff bekommen. Und der Richard David Brecht hat hier einen Satz gesagt, der mir wirklich sehr im Gedächtnis geblieben ist. Wir werden die Energiewende nicht schaffen, wenn wir nicht das Handwerk, die naturwissenschaftlichen Berufe und die Wissenschaft in Europa mehr fördern. Sie haben jetzt 3 Leute zu Gast, alle nicken wohlwollend und wissen über die Pains in diesem Bereich, aber wir wollen jetzt nicht über die Sorgen sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, welche Lösungen es hat und warum Naturwissenschaften einfach wirklich coole Jobs bieten. Fangen wir mal damit an. Herr Doblander, wir haben heute schon gesprochen und sinniert darüber. Was macht denn, warum sind Naturwissenschaften interessant für Sie gewesen? Wann wurde Ihre Leidenschaft geweckt, dass Sie sich begonnen haben zu interessieren für ein Studium und dann natürlich auch in einem sehr naturwissenschaftlich-technischen Bereich Ihren Beruf anzugehen?
Ja, das war zuerst eigentlich ganz, ganz anders, als man das vielleicht erwarten würde. Mein Interesse für Wissenschaft war in der Volksschule schon sehr stark da, aber das war mehr in der Biologie. Wir haben mich sehr stark für Tiere interessiert und vor allem für Tiere, die nicht bei uns heimisch waren, sondern in Afrika. Ich habe ganz viel darüber gelesen. Irgendwann hat dann ein Freund von mir mehr andere wissenschaftliche Bücher angefangen zu lesen. Das hat mich auch interessiert, wie Sachen zusammenhängen, warum was funktioniert. Und der eigentliche Zünder jetzt für das, was ich jetzt mache, war im Gymnasium dann klassisch Physik-Olympiade. Ich habe es halt irgendwie gemacht, weil es schon interessant war, aber jetzt keinen richtigen Bezug dazu gehabt. Ja. Aber da hat es dann die Frage gegeben, Computer relativ neu, Internet, wie funktioniert denn das alles? Und dann hat er angefangen zu erklären, wie Transistoren funktionieren. Und ich bin komplett ausgestiegen, sofort. Ja. Aber es hat bei mir Klick gemacht, das will ich verstehen. Das ist so komplex und so wichtig, ja, was man damit machen kann. Man hat schon Ideen gehabt, ja. Und dann habe ich angefangen, mal nachsuchen, war ja damals nicht ganz so leicht. Internet haben wir nicht gehabt, aber von diesen Jobberatungsfirmen hat es dann Möglichkeiten gegeben. In den Broschüren habe ich nachgeschaut, wo kann man sowas studieren? Und dann bin ich nach Graz gegangen und habe dort Elektrotechnik und Informationstechnik studiert mit Schwerpunkt Elektronik und Nachrichtentechnik und habe genau mir angeschaut, wie Elektronik funktioniert, wie Transistoren funktionieren. Und dann habe ich halt mir gedacht, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Jetzt ist das nicht mehr so interessant, jetzt möchte ich mehr darüber wissen, wie man das gescheit einsetzt und habe dann technische Informatik promoviert und bin in der IT irgendwie hängen geblieben und jetzt seit 20 Jahren dort super unterwegs und versuche Software zu bauen, die es anderen ermöglicht, super geile Software zu bauen, weil jeder von uns von Software einfach abhängig ist. Ja.
Jobprobleme haben Sie nie gehabt, gell? Einen Job zu finden haben Sie nie gehabt, oder?
Also da hat es nicht ansatzweise Probleme gegeben. Ne? Also es, man muss sich aber, also es waren nur Stellen, aber man muss sich schon damit auseinandersetzen, was man selber machen will. Ich glaube, das Problem hat halt jeder, ja. Also man muss schon wissen, wo will ich dann auch landen und ja. Aber das ist ja kein Problem, das ist ein Luxusproblem.
Ich glaube, auf was die Frage abgezielt hat, Technik ist auch von Menschen gemacht und sie ist erlernbar. Natürlich muss man eine Passion dazu haben und eine Leidenschaft, das ist ganz klar. Aber es ist nicht etwas, was man gar nicht erfassen kann, ja, oder wo man wirklich auch hineinwächst in der Ausbildung. Ja. Ich denke, dass diese Grundstimmen möchten wir Ihnen heute hier am Podium mitgeben. Emir, wo ist deine Leidenschaft entflammt? Du hast ja vielleicht noch ganz kurz, oder stell selber das Projekt. Wir haben jetzt zwar nicht mehr die Alltagserfahrung mit deinem Projekt, was du umgesetzt hast, aber es war ein sehr bahnbrechendes. Erzähl mal ganz kurz, was hast du gemacht mit deiner Firma?
Ja, also ursprünglich bin ich eigentlich aus dem Maschinenbau gekommen. Ich habe die HTL Maschinenbau gemacht, bin dann nach Wien zum Studieren und habe dort als Werkstudent gearbeitet im Maschinenbau und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Software oder beziehungsweise, dass das, was sie auf der Hochschule lernen, bei Weitem nicht so in der Praxis umgesetzt wird und dass Software einfach den Alltag auch im Maschinenbau schon ziemlich in die Hand hat. Und ich habe mit meinen Kumpels zusammen in der WG gewohnt und dann haben wir eines Tages, weil wir gemeinsam studiert haben, die Idee gehabt zu einer Studierendenplattform, die TimeBite heißt, die es auch heute noch gibt. Wir haben quasi als Maschinenbauer plötzlich ein Softwareprojekt gestartet. Keine Ahnung gehabt von Design, von Entwicklung, von gar nichts. Haben dann die ersten Designs auf Paint gemacht, klassisch, versucht zu verstehen, wie das alles funktionieren soll. Und ja, long story short, die letzten 5 Jahre, wir haben das Projekt immer noch, wir haben ein eigenes Team, das nur diese TimeBite-Plattform fährt, entwickelt, vertreibt. Grundsätzlich sind wir aber mittlerweile DotByte, ein Digital Product Studio und helfen anderen, vor allem Startups dabei, aus einer Idee ein funktionsfähiges Produkt zu schaffen, Geschäftsmodelle und quasi ja, ein Business Model draus zu formen. Und so bin ich in die IT gestolpert, sagen wir mal so.
Wann ist deine Leidenschaft für in dem Fall vorher Maschinenbau oder halt überhaupt Naturwissenschaften und Technologie entstanden?
Ja, ich war ursprünglich im Zwiespalt, ob ich eher in die wirtschaftliche Richtung gehe oder in die technische. Gott sei Dank habe ich die technische Basis gewählt, weil wenn ich zurückschaue die letzten 10 Jahre, dann war diese technische Ausbildung und damit verbunden das analytische Denken ein extrem großer Advantage gegenüber anderen, weil man einfach komplett andere Denkweise hat und vor allem durch Studium dann auch nochmal stärker geprägt. Und demnach, ich kann gar nicht sagen, wo der Tipping Point war, aber ich kann nur sagen, wenn ich mit meinen HTL-Professoren heute noch quatsche, dass das analytische Denken durchaus auch im wirtschaftlichen Sinne extrem viele Vorteile hat.
Ja, ohne jetzt Unternehmen zu nehmen, wo analytisch nicht so vorgegangen ist, macht das durchaus Sinn, würde ich mal sagen, auch in der Wirtschaft.
Ja, voll.
Herr Dr. Griesbeck, als Ausbildungsstätte des MCI, wie kann es sich nach den Anforderungen, die die Wirtschaft braucht, dann an Abgängern und Abgängerinnen, wie schnell kann man da reagieren? Und mich würde noch interessieren, die Anforderungen nicht nur der unternehmensseitig, sondern auch die Technologie, die ändert sich ja zurzeit wirklich rasant, Stichwort künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Wie tut man da als Ausbildungsstätte?
Wenn wir am MCI Studiengänge entwickeln, dann ist es immer mit einem offenen Ohr für die potenziellen Arbeitgeber, mit der Industrie, natürlich auch mit Forschungseinrichtungen. Das heißt, wir lassen einfließen die Ideen und die Bedürfnisse, die da aktuell entstehen. Und wenn wir die Pläne ab und zu adaptieren, das heißt von Turnus 3, 4, 5 Jahren neue Themen einfließen lassen, dann auch mit dem Hinblick, was ist aktuell neuere Entwicklungen, die wir einbauen müssen, beispielsweise künstliche Intelligenz, Automatisierung, das sind Themen, die wir jetzt auch inzwischen in der Biotechnologie, in der Lebensmitteltechnologie einfließen lassen, weil wir wissen, das sind die Themen, die gefragt sind. Wir sehen immer häufiger, dass die Automatisierung auch in der Forschung Einzug hält und dort zum Beispiel große Datenmengen anfallen, die Studierenden oder die Forscher dann auswerten müssen und da hat man einfach ganz andere Themen, die man inzwischen bearbeiten können muss und sowas lassen wir natürlich auch immer gleich in die Studienpläne einfließen. Also das Thema Automatisierung, Prozessinformatik, das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz ist tatsächlich Teil auch unserer Studienpläne inzwischen.
Wie wird sich denn Ihrer Meinung nach der Bereich Wissenschaft durch Technologie in den kommenden Jahren weiterentwickeln und wie bereitet man sich da jetzt als Ausbildungsstätte, aber auch als Unternehmen vor? Ich denke mir, das muss wahnsinnig herausfordernd sein, dass man ständig auch am Laufenden bleibt. Man muss diese neuen Technologien und Trends kennen, suchen wahrscheinlich, sie fortbilden, kennen, dann anwenden, aber dann auch im Team weitergeben oder an die Studierenden. Vielleicht bleibe ich jetzt mal bei Ihnen als Erstes und dann bei den Unternehmen.
Ja, wir binden auch sehr gerne Dozenten aus der Industrie bei uns ein in der Lehre. Das heißt also, wenn wir einen Experten brauchen für ein ganz brandneues Thema, das, was wir im Haus im Moment nicht bespielen können, dann suchen wir natürlich auch den Kontakt zu den Top-Experten, ob jetzt akademisch oder natürlich auch bevorzugt noch mehr industriell, um diese Themen dann auch wirklich am aktuellsten Stand bei uns in der Lehre einzubauen. Also wir haben einen sehr großen Anteil von Lehrenden aus der Industrie, die bei uns dann dort als Dozenten die Theorie auch in die Praxis umsetzen und dann zeigen, was wirklich im beruflichen Alltag auf die Absolventen zukommt.
Und auf Unternehmensseite, wie tut man da? Man hat seine Projekte, man muss Kunden, Projekte bedienen, man muss neue Kunden finden, daneben muss man noch am neuesten Stand bleiben. Puh, wie geht denn das?
Ja, bei uns ist es so, durch das, dass wir jeden Tag damit arbeiten, ist es etwas leichter vielleicht im Vergleich. Es ist aber so, ich habe meinen CTO, seine große Aufgabe ist, Innovationstrends zu verfolgen und zu schauen, wie können wir sie als Unternehmen etablieren, aber gleichzeitig auch, wie können wir es als Service unseren Kunden gegenüber anbieten. Und dadurch, dass wir in einem sehr dynamischen Umfeld sind mit der IT oder mit Startups oder Innovationshubs, ist es eigentlich so, dass wir die Early Adopter sind und eh schon, bevor der breite Markt von AI gehört hat, schon davor mal gespielt haben damit und geschaut haben, wie das alles funktioniert. Also wir sind da eigentlich eh schon meistens schon sehr früh dran. Trotzdem ist es aber ein Research-Thema, dass man immer dabei bleibt, so informativ wie möglich und mitkriegt, was überhaupt so passiert draußen in den Research Labs.
Ja, also wie mal wer gesagt hat, es ist immer schwer, Vorhersagen zu treffen, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Wir versuchen halt zu schauen, was ist jetzt vielleicht mehr ein Hype-Thema und was wird eher auch echte Bedürfnisse adressieren. Um das geht es uns sehr stark, dass man ein sehr großes Ohr am Markt hat, also bei den Kunden und auf der anderen Seite bei den neuen Technologien. Und dann muss man halt gleich möglichst früh, und das ist immer wieder eine große Wette, ja natürlich, man weiß es nicht, muss man halt entscheiden, man kann nicht alles verfolgen, geh links oder rechts, was, glaube ich, wird in Zukunft kommen und was nicht. Und das muss man dann ausprobieren. Dafür machen wir eben ähnlich. Ja, wir haben eine große Research-Abteilung, die sich damit beschäftigt, was taucht denn auf, Proof of Concept machen, schauen, mit Produktteams reden, wo könnte es hilfreich eingesetzt werden, vielleicht auch sogar mit Kunden. Wir haben die super Lage, dass wir mit unseren Partnern zusammen sehr viel auch selber diese Hypes und Trends treiben. Ja, Dynatrace, Microsoft, Google, wir sind sehr stark verbandelt und Amazon, andere große Kunden, auch mit Accenture, Deloitte, unsere großen Vertriebspartner und Implementierungspartner. Da haben wir natürlich im Hintergrund immer Connections zwischen den Engineers, wo man sich austauscht und sagt, was seht ihr, was sehen wir? Und wir tun uns dann einmal zusammen und versuchen dann auch Standardisierungen voranzutreiben, im Open-Source-Bereich hauptsächlich. Ja, da man sagt, ja, Open Telemetry haben wir auch ganz wesentlich mitgestaltet, jetzt Open Feature, solche Dinge. Da kann man natürlich, die Zukunft muss man dann weniger vorhersagen, wenn man sie halt mitgestaltet. Also das ist notwendig, weil alles andere, gerade die Cloud Native Computing Foundation, werden vielleicht wenige kennen. Das ist eine ganz große Organisation, wo Internetstandards, Cloud-Standards sich entwickeln, Tools sich entwickeln. Da gibt es inzwischen über 1000 davon. Ja. Das kann kein Mensch kennen. Man muss sich einfach irgendwo mal, wir nennen es einen Golden Path, zurechtlegen, sagen, das funktioniert und sich dort Expertise aufbauen.
Wir haben heute Morgen schon ein sehr nettes Gespräch geführt, Herr Doblander, und zwar ist es darum gegangen, dass Unternehmen wie zum Beispiel auch Dynatrace oder ich könnte mir auch vorstellen DotBytes durchaus ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die jetzt nicht klassischerweise aus der Softwareentwicklung oder Informatik kommen, sondern die ja auch die Projekte managen, also dieses klassische Projektmanagement. Warum spreche ich das an? Vielleicht, dass einige von Ihnen sich jetzt denken, ah, jetzt habe ich aber gerade kein naturwissenschaftliches Studium oder ich bin jetzt nicht die Informatikerin hier. es sei ihnen nicht verwehrt, sich dennoch bei diesen Firmen zu melden und zu bewerben, weil das Thema Projektmanagement nicht zwingend jemanden von technischen Berufen erfordert. Vielleicht da kurz noch ein Wort dazu?
Ja, also was mir sehr wichtig ist, ich möchte es ein bisschen breiter greifen. Projektmanagement ist ehrlich gesagt was bei uns nicht so gern gesehen wird. Ja? Wir wollen Leute haben, die aber über den ganzen Lifecycle von einem Produkt, also vom Vertrieb über die ganze Marketing-Schiene, Produktmanagement, ja, also da braucht man auch Leute, die zwar vielleicht mit Technikern reden können, ja, das ein bisschen verstehen, aber selber auch hauptsächlich den Markt verstehen, wissen, wie ein Produkt funktionieren kann, Produktzyklen verstehen, die braucht man da. Dann natürlich die Engineers, ganz klassisch, Softwareentwickler und Datenbank und alles Mögliche. Ja, und dann hinten raus gibt es natürlich auch Support. Ja, Support-Engineer, Leute, die wissen, wie man mit Kunden redet, wenn die Probleme haben. Ja, das ist gar nicht so leicht. Da gibt es auch verschiedenste Facetten. Also Projektleiter, ja, Programmleiter, Dinge, die, also Leute, die Sachen zusammenhalten, aber wir versuchen zu schauen, dass wir möglichst wenige so koordinative Stellen brauchen, sondern mehr Leute, die echt wertschöpfend arbeiten. Aber da eben, wie gesagt, ganz verschieden, ja, von Sales, Marketing, bis Support über den ganzen Lebenszyklus eines Produkts. Und da sind wir jetzt in der Software nicht speziell, das sind ja eigentlich alle komplexeren wirtschaftlichen Produkte in der Richtung. Ja, es ist nicht mehr so, dass man einfach ein Brandmanager ist oder sowas, ja, sondern das sind komplexe Dinge. Den Kunden zu verstehen und zu wissen, was man baut und mit den R&D-Abteilungen so zu reden, die Anforderungen so zu transportieren, dass da ein Produkt rauskommt, das am Markt funktioniert, da braucht man schon komplett andere Wissens- und Skills-Bereiche als nur Engineering.
Also Mut machen, auch Ihnen, die Sie hier sitzen. Herr Dr. Griesbeck, mich würde interessieren, es gibt, was würden Sie jungen Menschen mitgeben, die sich für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden? Weil man ist hier natürlich auf einer wunderbaren Situation, dass man sagt, man hat eine Institution hinter sich, wie das MCI, wie eine Universität, eine Fachhochschule. Man kann sich hier weiterentwickeln, man kann forschen, man kann vielleicht auch andere Forschungseinrichtungen besuchen. Was ist hier zu bedenken? Was würden Sie für einen Rat mitgeben? Was für ein Engagement muss man an den Tag legen? Wir wissen, dass gerade Grundlagenforschung, wenn es eine dieser ist, da braucht man einen langen Atem, das ist jetzt einmal vorausgeschickt. Was gibt es zu berücksichtigen, wenn man diesen Karriereweg einschlagen möchte?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Hat man die Leidenschaft? Ist das wirklich das Thema, wo man gerne hin möchte? Und das kann man sicher ein bisschen auch rausfinden, indem man diese Stellen, wo man hin möchte, mal genauer anschaut. Ich würde durch Praktika oder durch Abschlussarbeiten, durch solche Möglichkeiten versuchen, reinzukommen in diese Forschungseinrichtungen oder in das Unternehmen und rausfinden, passe ich dahin, ist es mein Thema, kann ich mir das gut vorstellen, auch dort zu arbeiten. Man kann auch versuchen, möglichst viele Experten anzusprechen. Es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr interessiert, ihr Wissen weiterzugeben oder zu beraten oder zu empfehlen. Also ich glaube, dass da wirklich keiner sagen wird, nein, ich habe keine Zeit für sowas, sondern ich denke schon, dass sehr viele bereit sind, ihre Forschung, ihre Arbeit zu teilen und zu erzählen, was sie so im Alltag machen. Also ich denke, wichtiger Punkt ist, erstmal da auch reinzuschauen und rauszufinden, wo passe ich hin, was ist mein Weg, ist das das, was ich gerne machen würde. Das Zweite ist vielleicht auch noch zu bedenken, man ist nicht Bittsteller oder man ist schon wer. Also wenn man im Studium steht und sich interessiert für eine Masterarbeit im Unternehmen X oder im Forschungslabor Y, dann ist das was, wo man sich dort einfach hinmelden kann und man wird dort natürlich ernst genommen, weil man hat ja auch was beizutragen. Ich glaube, das ist auch, was man oft unterschätzt. Man ist als Studierender, als Studierende, als zukünftiger Absolvent ist man auch ja jemand, der was beitragen kann. Und dieses Bewusstsein darf man durchaus auch haben und dann dort ganz motiviert zeigen, ich könnte euch da unterstützen und ich bin da auch gern hier mit dabei.
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich habe jetzt leider die aktuelle Statistik nicht dabei, aber sehr viele Startups kommen ja auch direkt aus dem Forschungsbereich, ja, dass man sich dann ins Unternehmerische traut. Und da vielleicht eine kleine Geschichte. Ich finde das immer sehr beeindruckend. Vielleicht kennen die ein oder andere die Firma AVL List, ist in der Steiermark beheimatet und ist gegründet worden von einem Herrn, der ist der jetzige Vater, der Geschäftsführer. Und der Herr List, der es jetzt gerade inne hat, der war ursprünglich an der Universität Graz für Physik und war, glaube ich, Lektor dort oder Assistent und wollte eigentlich eher eine Universitätskarriere hinlegen. Und der Vater hat aber gesagt, du, ich habe jetzt das Unternehmen aufgebaut, es ist Zeit, das zu übernehmen. Und er hat in einem Interview einmal gesagt, eigentlich wollte ich das gar nicht so, weil ich habe mich total gut wohlgefühlt auf der Universität und mein Vater war sehr erfolgreich und da wollte ich jetzt nicht, da kann ich das genauso erfolgreich weiterführen, das Unternehmen. Und da hat ihm der Gedanke geholfen, er hat nämlich gesagt, solange nicht die Grenzen der Physik erreicht sind, kann auch er noch etwas Positives im Unternehmen bewirken. Und Raphael List hat sich, ich weiß nicht, um wie viel hundertfach noch weiterentwickelt und ist ein wirklich österreichischer Weltmarktführer in seiner Kategorie geworden. Also das auch noch zum Mut, eine akademische Karriere einzuschlagen, aber dennoch auch ein Unternehmen gründen oder weiterführen zu können. Ja, wir sind beim perfekten Übergang von Ausbildung und dann Übergang in die Praxis. Wenn man jetzt von der Ausbildungsstätte kommt, sei es von einer Fachhochschule, MCI oder Universität, man ist natürlich sehr vollgestopft, sagen wir es mal so, mit Theorie. Man ist sehr kopflastig, kommt dann ins Unternehmen und da ist natürlich die Praxis, hat hier den steht im Vordergrund. Wie schaffen es denn Unternehmen, dass sie diesen Wissenserhalt, den man von jungen Leuten mitbekommt, die gerade top ausgebildet sind, aber auch in eine Praxis umzulegen und dann aber auch noch fürs Unternehmen nutzbar zu machen. Emir, wie kennst du dieses Dilemma?
Ja, tatsächlich. Es ist oftmals sehr schwierig, ich glaube, wir haben es eh davor schon erwähnt, so man lernt einiges und dann in der Praxis ist es oftmals anders. Ich habe es eh schon auch erwähnt bei mir im Maschinenbau. Und es ist oftmals so, man lernt in der Theorie, so wie es halt wirklich super theoretisch funktionieren kann. Es ist ja gut, man braucht ja das Verständnis dafür. Aber wenn man dann in der Praxis an der Umsetzung arbeitet, wird man ganz schnell merken, dass es vielleicht andere Wege auch gibt. Also es muss nicht immer so sein, wie es im Lexikon steht am Ende des Tages. Und wir versuchen da eigentlich immer, sobald wir neue Leute im Team haben, sie so schnell wie möglich ins kalte Wasser zu werfen, ihnen ein Projekt, wo wir schon meistens wissen, sie sind vielleicht anfangs überfordert, aber dass wir ihnen zeigen, ihr könnt dieses klassische Learning by Doing, so, es mag sein, dass euch die Theorie und das, was ihr bisher gelernt habt, vielleicht nicht weiterbringt, aber durch Versuchen, und wir nennen es immer Sherlocken, das heißt durch Google, durch selbst recherchieren, die Lösung zu finden, weil es gibt klassisch tolle Plattformen wie Stack Overflow, wo man schon sehr, sehr viele Lösungswege findet, dass man sagen, okay, wir schmeißen jetzt ins kalte Wasser, und versuch einfach mal zu schwimmen. Und in einer Woche machen wir ein Catch-up und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Falls jemand nicht weiter weiß, sind wir eh immer da. Aber da wollen wir einfach die Leute mal abholen. Okay, so die Theorie haben wir jetzt mal abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, wie das im Real Life umzusetzen ist. Und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Und im Onboarding ist es so, wir brauchen nur einen halben Tag, um einen neuen Mitarbeiter onzuboarden, weil die dann direkt im Projekt sitzen. Und wir haben bis jetzt durchwegs positives Feedback gekriegt, weil die Leute eigentlich meistens einmal eine Woche ongeboardet werden über PowerPoint-Präsentationen und weiß Gott was alles. Und wir gehen einen etwas unkonventionellen Weg und lassen die Leute einfach straight in die Projekte und schauen einfach, wie kommen sie da zurecht und helfen ihnen dort. Und so machen wir es und es funktioniert.
Und bei deiner Trace?
Bei Dynatrace ist es ähnlich, also man startet sofort im Team. Was wir ein bisschen anders machen, wir versuchen auch das aufrechtzuerhalten, dass die Theorie nicht zu sehr abgestoppt wird, weil das für uns ein Riesenquell an neuen Ideen und Innovationen ist. Wir haben zuerst über, wie geht man mit neuen Technologien um. Ja? Ganz viele neue Leute bringen ganz viele neue Technologien auch mit, ja? Die vielleicht nicht hundertprozentig ins Unternehmen passen, aber wir versuchen das nicht gleich abzustoppen, ja? Sondern einfließen zu lassen. Ja. Natürlich kann jetzt nicht jeder irgendwie mit einem neuen Framework anfangen oder solche Dinge, aber man versucht die Leute, dass sie auf Basis ihrer Technologie dann ein Problem versuchen zu lösen oder zu erklären. Ja. Und dann gehen wir her und machen neben den klassischen Onboardings eigentlich mehr Mentoring durch Senior Engineers, die versuchen, außenrum den Kontext ein bisschen mehr zu geben, weil das ist schlussendlich das, was immer fehlt, ja, der Kontext. Die Theorie und in einem Bereich, wenn man sie an die richtige Stelle hinbringt, dann den Durchstich zu schaffen und das Theoriewissen anzuwenden, da haben die Leute normalerweise überhaupt kein Problem. Ja. Aber den Kontext zu schaffen, die richtigen Fragen drumherum stellen, für die man in der Ausbildung typischerweise nie Zeit hat, ja, weil man ja ein Produkt in Produktion, also in die echte Welt zu bringen, ja, viel mehr machen muss, als wir das Technologien zusammen einmal funktionieren, ja, den Kontext, den muss man schaffen. Und da muss man die Leute ein bisschen mehr begleiten. Ja. Das heißt, zuerst auf Basis der eigenen Erfahrungen mal kaltes Wasser und Probleme lösen, das ist gut, aber dann mehr strukturiert hinführen, was heißt es denn in einem großen Produktkontext zu delivern, weil schlussendlich ist das ja auch das, was man will. Man will ja zeigen, dass man was abliefern kann, was direkt ein Produkt stattfindet. Und das ist was, da braucht man Erfahrung und da braucht man, glaube ich, ein bisschen Hilfe.
Ja, ich würde noch gerne eine kleine Frage anschließen, nämlich was macht den Unterschied, wenn man in einer technologisch orientierten Branche arbeitet und in einer wissenschaftsorientierten Branche im Gegensatz zu anderen? Geht ein bisschen in die Unternehmenskultur hinein.
Für mich ist ganz stark der Umgang mit Daten. Ja, aus dem naturwissenschaftlichen, technischen Umfeld, da ist man es von Anfang an gewohnt, sehr stark seine Entscheidungen auf Daten aufzubauen, also Hypothesen zu finden, Messungen zu machen und dann daraus Dinge abzuleiten. Entweder hat es gestimmt oder nicht, oder neue Hypothesen und das Ganze dann auch ein bisschen so im inkrementell aufbauenden Weg. Also nicht immer alles gleich, sondern die Weiden krank haben und in Teilbereiche zu zerlegen. Das stark Analytische haben wir halt schon gehabt. Ja. Analyse, zerlegen, ja. Aufteilen und dann ausprobieren. Trial and Error, das sind auch so Begriffe. Alles kommt aus und das ist meiner Meinung nach viel stärker ausgeprägt in naturwissenschaftlichen und technischen Umfeldern, als das vielleicht irgendwo in einem rein wirtschaftlichen oder vielleicht sogar sozialwissenschaftlichen Umfeld der Fall ist. Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund.
Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist festzuhalten, ist vor allem dieses super dynamische Umfeld im Vergleich. Also wenn man direkt in die Technik reinstartet, da gibt es auch verschiedene Zweige. Bei mir immer dieses Beispiel Maschinenbau und IT. Im Maschinenbau konstruiert man mal wochenlang ein Bauteil, bestellt es dann beim Lieferanten, kriegt es nach 6 Wochen, um drauf zu kommen, dass die Passung doch nicht in Ordnung ist und man trotzdem wieder warten muss. Und in der IT ist es halt so, vor allem wenn es um Web-Apps geht, also nicht Native-Apps, die im App-Store landen, sondern Web-Apps, wo man jeden Tag eigentlich das Produkt verändern kann, Daten raus generiert, versteht, ob die User das besser mögen als am Tag davor und darauf eingehen kann. Und ich glaube, dieses super dynamische Umfeld ist ein Riesenvorteil, den wir haben und der uns auch von den Branchen her unterscheidet, dass wir einfach viel, viel schneller vorankommen können, wenn wir wollen. Aber es hängt da wieder von der Kultur ab, in welchem Unternehmen man ist.
Und im wissenschaftlichen Bereich?
Ja, ich denke, dass sich die grundlegende analytische Arbeits- und Denkweise nicht so sehr unterscheidet. Es ist wahrscheinlich das Umfeld im wirtschaftlichen Bereich mehr reguliert. Also jetzt gerade in unserem Bereich Biotech, Pharma, hat natürlich wesentlich mehr Regularien, die man erfüllen muss und Standardisierungen. Aber in der Forschung macht es ein bisschen freier. Aber am Ende muss man in allen Fällen natürlich sauber analytisch mit Daten arbeiten und Hypothesen aufstellen. Und wie gerade beschrieben worden ist, das gilt im Prinzip in allen naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen. Und in der Forschung an sich am Ende genauso wie in der Industrie. Eben mit dem Unterschied der Regulierung und Dokumentation. Das ist dann wahrscheinlich natürlich oft mal etwas umständlicher, wenn ich dann im, sagen wir mal, Biopharma-Bereich forsche oder arbeite, dass ich dort natürlich ganz klar jeden Schritt dokumentieren muss.
Herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessante Diskussion. Wir hoffen, wir konnten Sie begeistern und ein bisschen die Leidenschaft von den Podiumsgästen für Naturwissenschaft und Technik auf Sie übertragen und freuen uns, wenn Sie sie noch bei den Ständen vielleicht kontaktieren oder noch weiter fragen. Und ja, in dem Sinn herzlichen Dank an Sie drei.